Ja, genau. Herzlich willkommen. Ich freue mich über jeden, der hier ist, vor allen Dingen auch über die Kinder, weil es ist ja Premiere, dass wir heute das erste Mal wieder Kindergottesdienst feiern, Kinderprogramm. Und einfach stark. Ja, und zwar das Thema, über das ich heute predigen möchte. Ich möchte eigentlich nicht über Leckereien heute predigen. Also sieht natürlich total schmackhaft aus, ne, wenn man sowas sieht. Und wenn ihr noch nicht gefrühstückt habt oder vielleicht denkt ihr, das kann ich ja heute zum Mittagessen essen. Manche mögen auch sowas, obwohl es nicht unbedingt gesund ist. Ich zeige es auch jetzt nur, weil hier keine Kinder sind, weil normalerweise sollte man das nicht zeigen. Nein, ihr wisst, wie ich das meine. Ich möchte heute über ein wichtiges Thema predigen, und zwar ein ganz wichtiges Thema, weil wir nämlich als Gemeinde darauf zusteuern, und zwar über das Thema Beten und Fasten. Beten und Fasten, und das Thema ist heute Beten und Fasten. Gott möchte dir einen Durchbruch schenken. Ja, der Herr tritt für uns Aktion, wenn wir beten, wenn wir glauben, wenn wir ihm vertrauen und fasten. Und wir wollen ja praktisch morgen in einer Woche eine 14-tägige Gebets- und Fastenzeit starten. Und ich sage dir, wir werden Durchbrüche erleben. Ich sage dir, du wirst Durchbrüche erleben und du wirst Durchbrüche in deinem Leben erleben und du wirst begeistert sein. Du wirst sagen, Mensch, warum habe ich das nicht schon eher gemacht? Warum habe ich das nicht schon mal ausprobiert? Warum bete ich eigentlich nicht mehr und warum habe ich eigentlich noch nie gefastet? Weil du wirst danach sagen, das war richtig gut für mein persönliches Leben. Das war richtig gut für das, was ich erlebt habe. Und PS, auch kleine Durchbrüche sind große Durchbrüche. Und sicherlich werden wir Schwierigkeiten erleben, es wird auch Angriffe geben oder du wirst Zeiten haben, wo du denkst, oh Mann, halte ich das überhaupt durch, schaffe ich das überhaupt? Und ich möchte das heute schmackhaft machen, so wie dieser Burger letztendlich, ne? Oder das andere Essen. Ich möchte dir das schmackhaft machen, dich auf Gott einzulassen, Gott zu suchen, zu beten und auch zu fasten und einfach auch dabei zu sein, wenn wir uns täglich hier in der Gemeinde treffen. Da kommt nachher noch mehr dazu. Jesus erfreut sich, wenn wir ihm vertrauen und richtig gute Zeiten mit ihm verbringen. Und dann erleben wir das im Gebet, alleine oder vielleicht auch mit anderen. Und mein Herzenswunsch ist, ich möchte mehr von ihm, ich möchte mehr von Gott. Und eine betende Gemeinde ist eine starke Gemeinde. Eine betende Gemeinde ist eine Gemeinde, die vorwärts geht. Und letztendlich ist es wirklich so, nur durch Gebet können wir geistig weiterkommen. Ja, im persönlichen Leben, in der Gemeinde, in der Gesellschaft, das, was Gott für uns bereithält. Ich möchte mehr von Jesus und ich möchte weniger von dem, was Jesus, sag ich mal, was in meinem Leben Jesus davon abhält, dass ich da tiefer in seine Beziehung hineinkomme oder dass etwas zwischen mir und ihm ist, was stört oder sogar zerstört. Ich habe Hunger nach ihm und ich weiß, er ist der Einzige, der meine Seele stillt. Er ist der Einzige, der mir Ruhe gibt, der mir Zufriedenheit gibt und er ist der Einzige, bei dem du das bekommst, wonach du dich eigentlich sehnst. Er ist der Einzige, der unser Verlangen stillt. Er sättigt unsere Seele und er tröstet uns, wenn wir traurig sind, wenn wir nicht mehr weiter wissen. Er tut Wunder und er heilt unsere Herzen, unsere Seele, unseren Körper. Und das tut nur Jesus Christus. Das findest du nur bei ihm. Und das möchte Gott das möchte Gott tun. Und selbst wenn du Gott noch gar nicht kennst und heute Morgen hier bist und sagst, ja, ich kenne Gott erstens gar nicht, oder vielleicht bist du heute Morgen hier und sagst, hey, ich bete ja immer. Ich bete, aber mein Gebet geht irgendwie nur bis zur Decke. Wie als wenn du in der Küche stehst und Pfannkuchen dann in der Pfanne einmal hochschmeißt. Und dann gibt es ja diese Filme, wo der Pfannkuchen in der Decke kleben bleibt. So nach dem Motto, ja, mein Gebet geht nur bis zur Decke. Und irgendwie dazwischen und dann passiert aber nichts. Ich hänge irgendwo dazwischen. Ich weiß gar nicht, ja, ich bete. Aber so wie du das da vorne erzählst oder wie das vielleicht jemand hier aus der Gemeinde erzählt, das habe ich noch nie so erlebt. Aber ich möchte dir Hunger machen. Ich möchte sagen, sag einfach, Jesus, ich möchte eine Begegnung mit dir haben. Ich möchte tiefer in diese Beziehung zu dir kommen. Ich möchte dich im Gebet erleben. Ich möchte einfach auch erleben, was es heißt zu fasten. Da komme ich dann nachher zu. Ich weiß zwar noch nicht genau wie, aber wenn ich mich an dich hänge, Herr, dann weiß ich, dass du mir hilfst, weiterzukommen. Vertraue Jesus. Ich möchte aus Markus 5, Vers 35... möchte ich eine kurze Geschichte etwas vorlesen. Und zwar lesen wir hier in Markus 5, 35 im Neuen Testament. Da gibt es Jairus, einen Synagogenvorsteher. Und seine Tochter liegt im Sterben. Und Ja, er ruft Jesus und sagt, Jesus, du musst jetzt zu mir kommen. Du musst kommen und mir helfen, weil meine Tochter liegt im Sterben. Und dann ist es so, dass viele Menschen Jesus belagern. Und auch eine Frau unter anderem. Und sie wird dann gesund, weil sie Jesus berührt. Sie hat 12 Jahre Blutfluss, wird geheilt und so weiter. Und dann ist es so, dass Jesus dann endlich Zeit hat für Jairus. Aber in dem Moment lesen wir hier, heißt es in Markus 5,35, da kamen Leute aus dem Haus von Jairus und sagten zu ihm, deine Tochter ist gestorben. Du brauchst den Rabbi, also Jesus, nicht weiter bemühen. Jesus hatte das wohl gehört, was die Leute zu Jairus sagten. Und er sagt zu ihm, fürchte dich nicht, glaube nur. Fürchte dich nicht, glaube nur. Jairus hatte in diesem Moment die Wahl, den Menschen zu glauben, der Botschaft zu glauben, den Leuten, die gerade gesagt haben, deine Tochter ist gerade verstorben. Und ich kann mir vorstellen, dass Jairus voller Schmerz war, dass er völlig nicht mehr denken konnte, dass er innerlich zusammengebrochen ist, dass er am Weinen war. Und dann hört er diese Nachricht. Und Jesus sagt aber zu ihm, fürchte dich nicht, sondern glaube nur. Jesus sagt letztendlich zu ihm, ich weiß gerade, was du gehört hast, Jairus. Ich weiß, was soeben von den Leuten berichtet worden ist. Aber ich möchte, dass du deine Augen auf mich richtest. Ich möchte, dass du mein Wort über alle Worte stellst, die du gerade gehört hast und mir vertraust. Erlaube nicht, dass diese Nachricht dich zweifeln lässt, denn ich bin immer noch auf dem Weg zu deinem Haus. Das hat Jesus zwar nie so gesagt, aber das ist das, was Jesus sagt. Ja, er sagt, fürchte dich nicht, glaube nur. Ich habe meine Entscheidung nicht geändert. Ich lasse mich von dieser Nachricht nicht beeinflussen und ich komme auch nicht zu spät. Vertraue mir nur. Und Jesus, wir lesen dann weiter, er geht dann tatsächlich zu dieser Familie, zu diesem Mädchen und er fasst dieses Mädchen an und er sagt, Mädchen, steh auf, oder Mädchen, er fasst es, glaube ich, nur an, ich habe den, ja, und das Mädchen wird wieder lebendig. Sie lebt, weil Jairus Jesus mehr glaubte, als das, was vor Augen war, als das, was er gehört hatte. Und er glaubte nicht der Nachricht, dass sie tot war. Und er hörte auch nicht auf das Weinen und Schreien von den Frauen und von seiner Frau, von dem Klagen und Trauern. Nein, er sah Jesus, er sah vielleicht sogar direkt in seine Augen hinein, das ist jetzt meine Interpretation nur, aber was sah er in den Augen Jesu? Er sah Liebe in seinen Augen. Er sah in den Augen Jesu Vollmacht. Er sah Vertrauen. Er wusste, Jesus nimmt ihn komplett an, so wie er ist. Und er wusste irgendwie, diesem Jesus kann ich vertrauen. Und er hat das dann tatsächlich getan. Und er wusste auch, ich muss ihm mehr vertrauen. Jesus ist jetzt der Einzige, der mir helfen kann. Weil die Tatsache ist, meine Tochter ist gestorben, aber Jesus hat gesagt, vertraue mir, glaube nur. Und dann erlebt er das Unmögliche. Dieses Mädchen wird wieder lebendig, seine Tochter wird lebendig. Die ganze Familie erlebt einen gewaltigen Durchbruch. Und das passiert auch heute noch. Das wäre jetzt ein Exkurs, aber es gibt Missionare, es gibt Menschen, ich kenne persönlich jemanden, es gibt Totenauferweckung, ja. Es gibt es heute noch, wenn du im Namen Jesu betest, Menschen die Hände auflegst, so wie es in der Bibel steht, wenn du im Namen Jesu gebietest, wie auch immer, dass Menschen wieder lebendig werden. Das ist also jetzt nicht nur eine Geschichte von damals, sondern es gibt es auch heute noch. Und der Schlüssel, über den wir heute sprechen müssen, ist, ja, war und ist letztendlich Gebet. Gebet und das zweite ist Fasten. Und Gebet und Fasten gehören zusammen. Wenn du irgendwie weiterkommen möchtest, ja, dann gehören Gebet und Fasten zusammen. Und Gott gibt uns dieses wichtige Werkzeug in die Hand. Und ich sage dir, das funktioniert. Es funktioniert immer. Immer dann, wenn wir es auf seine Art und Weise anwenden. Die Frage ist, was kommt zuerst in deinem Leben? Was kommt zuerst in meinem Leben? Ich hatte jetzt in der Woche ein witziges Gespräch oder ein interessantes Gespräch. Da sagte jemand, ja, ich würde ja gerne mehr für Jesus tun oder ich würde Jesus gerne mehr vertrauen. Aber Jesus muss mich erstmal segnen. Jesus muss mir erstmal begegnen und etwas für mich tun. Dann bin ich bereit, auch etwas für ihn zu tun. Und da habe ich gesagt, in den Arm habe ich nicht genommen, weil wir Abstandsregeln haben. Ich habe gesagt, hey Freund, genau das ist das Thema, wo ich am Sonntag darüber predigen werde. Ein Punkt wird es in der Predigt sein. Und zwar sagt Jesus selber, Matthäus 6,33, er sagt, es soll euch zuerst um Gottes Reich und um Gottes Gerechtigkeit gehen und dann wird er euch alles Übrige dazugeben. Ja, zuerst um Jesus. Und wenn du dich zuerst um Jesus kümmerst und dein Leben mit ihm in die Ordnung bringst, auf die Reihe bringst, wenn du zuerst dich nach ihm ausstreckst, dann wird er dir alles andere hinzugeben. Er wird dich niemals verlassen, er wird dich niemals nicht versorgt sehen lassen. Er wird sich um dich kümmern. Und selbst wenn du kurz vorm, ich sag mal, ja, nicht weißt, wie es weitergeht, er kommt nicht zu spät. Wir Menschen, du und ich, bin ja genauso. Wir vertrauen Gott oft nicht wirklich. Und wir sorgen uns erst, oder wir sorgen erst für uns, machen erst unseren Kram. Und dann erledigen wir, sag ich mal, oder dann machen wir das, was Gott uns vielleicht aufs Herz gelegt hat. Wir machen erst immer unsere Prioritäten. Und wenn dann noch Zeit und Geld übrig ist, dann sagen wir Jesus, ja, jetzt will ich mitarbeiten, dann will ich etwas für dich tun. Aber ich möchte dir auch sagen, viele, die so leben, als Christ, ja, bewusst natürlich, die Gefahr ist, dass du auf der Strecke stehen bleibst oder dass du auf der Strecke bleibst. Weil anstatt das zu tun, was Jesus ganz klar sagt, tun wir manchmal oder oft unser Ding. Und das kann passieren, am Ende verpasst du den Segen, verpasse ich den Segen. Wir verpassen sogar vielleicht Gottes Reich. Wir sind vielleicht am Ende gerettet, aber eines Tages stehen wir vor Jesus und sagen, ja, eigentlich habe ich nicht viel. Ich bin zwar gerettet, aber ihr wisst, was ich meine. Möchtest du gesegnet sein? Willst du wirklich mit Jesus vorwärts gehen? Ich denke ja. Ich denke, jeder von uns möchte das. Da möchte ich dir heute Morgen sagen, das sage ich mir auch immer wieder, ganz ehrlich, dann tue die Dinge so, wie Jesus sie in seinem Wort sagt. Dann mach es so, wie Gott es sagt. Mach es nicht so, wie du es. Tue immer erst das, was er dir zeigt, was er dir sagt in seinem Wort. Und dann mach deinen kleinen Kram. Dann mach deinen wichtigen Kram. Tue zuerst immer seinen Willen und dann mache das, was du möchtest. Und wenn du diese Prioritätenreihenfolge einhältst, werde ich dir garantieren, du wirst gesegnet werden. Die Nebensächlichkeiten des Lebens sind an sich kein Problem. Ja, weil letztendlich sagt Jesus ja, wir sollen zuerst nach seinem Reich trachten. Das tun, was er in seinem Wort sagt. Und das andere drumherum, unser Leben, sind eigentlich aus der Sicht Gottes Nebensächlichkeiten, weil es ist ja nicht ewig. Die Nebensächlichkeiten des Lebens an sich sind kein Problem. Wir dürfen sie alle haben, kein Problem. Aber sie werden dann zum Problem, wenn sie zur Hauptsache in deinem Leben werden oder es bereits sind. Ja, das seht ihr. Und zwar wollen wir beten von Montag bis Freitag um 18 Uhr hier in der Gemeinde, samstags um 10 Uhr und sonntags um 10 Uhr vor dem Gottesdienst. Es gibt Gemeinden, die das morgens um 6 machen bis 7. Das werden wir auch irgendwann machen, aber erstmal machen wir den Low-Level, den leichteren Weg, sag ich mal, dass wir uns einfach abends treffen, weil das für viele einfacher ist, vor allem wenn man von außerhalb kommt. Vielleicht kennst du das, du betest und glaubst, aber irgendwie scheint die Kraft Gottes zu fehlen. Du sehnst dich nach einem Durchbruch in deinem Leben, aber scheinbar passiert nichts. Und ich sage dir heute Morgen, genau das Gleiche erlebten auch die Jünger von Jesus. Denen ging es nämlich genauso wie dir und mir. Die haben es genauso erlebt. Aber sie haben vorher, bevor ich jetzt die Geschichte gleich lese, vorher haben sie erlebt, dass Jesus sie gesandt hatte. Er hat sie rausgeschickt. Er hat gesagt, Leute, geht los. Und was haben sie erlebt? Sie haben erlebt, dass Menschen gesund werden. Sie haben erlebt, dass Menschen frei werden, dass sie frei werden von Belastung, von Dämonen. Sie haben heftige Zeichen und Wunder erlebt, so sagen das die Christen, ja, so Wunder erlebt. Jesus selber hatte sie ausgesandt, er hat gesagt, los, ich schicke euch, ich sende euch. Das lesen wir in Matthäus 10, in Markus 6 oder auch in Lukas 9. Und dann kommen sie in eine Situation hinein, von der möchte ich jetzt gleich lesen, wo nichts funktioniert, wo absolut nichts funktioniert, wo sie richtig auf die Nase fallen, wo sie sich richtig blamieren, sage ich mal. Und Jesus schimpft sogar mit ihnen. Ich habe gedacht, wow, Jesus kann auch sauer sein, kann auch schimpfen. Naja, wir lesen das mal. Und zwar Matthäus 17, da heißt es, als sie zu der Menschenmenge zurückkehrten, kam ein Mann zu Jesus. Er warf sich vor ihm auf die Knie und sagte, Herr, erbarme dich über meinen Sohn. Er hat schwere Anfälle und leidet furchtbar. Offensichtlich war das ein Epileptiker. Und das heißt jetzt nicht, dass jeder Epileptiker von einem Dämon besessen ist, aber in diesem Fall war es so, dass dieser Mann, dieser Sohn, ja, wahrscheinlich belastet war. Und er sagt dann hier, oft fällt er sogar ins Feuer oder ins Wasser. Und ich habe den Jüngern gebeten, ihn zu heilen. Aber sie konnten es nicht. Und die Jünger haben gedacht, was ist denn los? Vorher haben wir doch erlebt, dass Gott Großartiges tut. Jesus hat uns doch losgeschickt. Und jetzt versuchen wir, diesem Jungen zu helfen. Und es klappt irgendwie nichts. Und dann sagt Jesus auch noch im Vers 17, als er das hört, was seid ihr nur für ein ungläubiges und verkehrtes Geschlecht? Oder Anmerkungen von anderen Übersetzungen, Generationen. Jesus sagt, was seid ihr doch für Ungläubige oder was seid ihr für ein verkehrtes Geschlecht, für eine verkehrte Generation? Wie lange muss ich denn noch bei euch sein und euch ertragen? Bring deinen Sohn her. Und Jesus, er bedroht dann diesen bösen Geist und sofort lesen wir, sofort ließ der von dem Kranken ab und der Junge war geheilt. Und die Jünger wurden ganz schön blamiert. Sag ich mal, sie haben sich echt gefragt, was ist denn jetzt hier abgegangen? Und später, als sie alleine mit Jesus waren, unter sich, da haben sie ihn dann gefragt, im Vers 19. Genau. Als sie später wieder unter sich waren, fragten die Jünger Jesus, warum haben wir denn nicht den Dämonen austreiben können? Und Jesus sagt dann, wegen eures Kleinglaubens. Ich versichere euch, wenn euer Vertrauen nur so groß wäre wie ein Senfkorn, ihr wisst ja, wie groß ein Senfkorn ist, ne? Senfkörner, ich habe es leider nicht mehr geschafft. Ich wollte für jeden Senfkorn besorgen und dann hätten wir die alle hier durch die Reihen gehen lassen. Jesus sagt, wenn euer Vertrauen so groß wie ein Senfkorn wäre, dann könntet ihr zu diesem Berg, zu diesem Riesenberg, also zu dem Problem, zu der Geschichte, zu der Sache, die da auf dich zukommt, könntet ihr sagen, rück dich weg von hier nach dort und er würde sich wegrücken. Nichts wird euch unmöglich sein. Und der Evangelist Markus, der schreibt sogar noch was anderes, weil es kann sein, dass da noch mehr gesprochen worden ist in diesem Zusammenhang. Und Markus hat das aufgeschrieben, Matthäus nicht, wissen wir nicht warum. Störe dich bitte jetzt nicht daran, dass es da geschrieben steht und da nicht. Aber wir alle ergänzen es ja, ne? Wenn du mit Jesus auf dem Weg wärst, würde auch jeder das aufschreiben, was ihn persönlich angesprochen hat. Und Markus, er schreibt in Markus 9, 28, als sie mit Jesus alleine im Haus waren, fragten sie ihn, und sie sagen dann, warum konnten wir denn diesen Geist nicht austreiben? Und Jesus sagt dann, solche Geister können nur durch Gebet, und einige alte Handschriften fügen hier hinzu, im Neuen Testament, und Fasten ausgetrieben werden. Jesus sagt, solche Geister können nur durch Gebet und Fasten ausgetrieben werden. Der Schlüssel ist also, das sagt Jesus selber hier, Gebet und Fasten. Die Jünger beteten. Sie geboten vielleicht der Krankheit, sie geboten vielleicht diesem Jungen, diese Belastung, die er hatte, diesem Dämonen, was auch immer. Sie geboten diesem Bösen. Aber scheinbar passierte nichts. Nichts passierte. Und Jesus sagt zu ihnen, oder sagt sogar zu den Menschen, ihr seid ungläubig, eine verkehrte Generation, er sagt, ihr habt zwei Probleme. Das erste ist, ihr habt Unglauben. Ihr seid ungläubig. Und das zweite, was er sagt, ihr seid eine verkehrte Generation, ein verkehrtes Geschlecht. Und Jesus sagt, hey Leute, eigentlich habt ihr ein großes Problem. Ihr vertraut nicht mir. Ihr glaubt mir nicht wirklich. Ihr vertraut mir immer noch nicht genug. Warum eigentlich nicht? Weil ihr habt doch davor erlebt, was passiert ist. Ihr habt doch vorher gesehen in Matthäus 10 und ne, was ich vorhin gesagt habe, die Kapitel davor. Da haben sie es ja erlebt. Und Jesus sagt, ihr seid genauso eigentlich, das sagt er zwar nicht, aber das denke ich, das sagt er zu mir. Vielleicht sagt das auch zu dir oder zu uns heute, aber er sagt, ihr seid genauso wie Menschen da draußen, die mich eigentlich nicht kennen. Aber ihr kennt mich doch eigentlich. Erinnert euch doch bitte daran zurück, was ich schon in eurem Leben getan habe, was ihr schon alles erlebt habt. Habt doch Glauben an unseren Vater im Himmel. Habt doch Glauben an den Papa im Himmel. Habt Glauben an einen großen Gott. Er ist doch mit dir, er ist doch mit euch. Und ihr braucht doch nur wirklich ganz wenig Vertrauen, nur so groß wie ein Senfkorn. Und wenn ihr das habt, das reicht aus, dieses bisschen Vertrauen. Glauben ist eine Beziehungsfrage. Und Jesus sagt eigentlich zu seinen Jüngern, ja, ihr vertraut Gott nicht genug. Und je besser du jemanden kennst, desto mehr vertraust du ihm auch. Wenn du deine Frau kennenlernst am Anfang der Beziehung, dann vertraust du ihr. Aber wenn du jahrelang mit ihr verheiratet bist oder mit deinem Mann oder in einer Beziehung, dann vertraust du den Menschen mehr, weil du kennst ihn mehr. Du gehst mit ihm durch die Prozesse. Du erlebst Höhen und Tiefen. Und je mehr du einen Menschen kennst, je länger du einen Menschen kennst, eine Freundschaft hast, desto stärker ist dieses Vertrauen zu diesem Menschen. Und genauso ist es bei Gott, bei Jesus, zum Heiligen Geist. Unglaube bedeutet also, was habe ich hier? Genau, Unglaube bedeutet, sagt Jesus, nicht genug mit Gott verbunden. Wo ist dein Herz? Wo ist mein Herz in Bezug auf den Papa? Diese Frage stellt Jesus. Und er sagt auch noch, wie lange soll ich denn noch bei euch sein? Wie lange soll ich euch noch ertragen, sagt er zu denen. Kann es sein, dass Jesus sauer ist? Ups, habe ich gedacht. Jesus war ganz schön krass da, ne? Was er da sagt. Heftig. Ja, er war vielleicht auch genervt, ich weiß es nicht. Ich kenne das auch. Glaubensvoll, mutig, dann kriegst du einen Anruf oder dann kommt jemand, du erlebst etwas und dann ist mein Glaube im Keller. Und dann sage ich so, ach Herr, es bringt doch alles nichts, es lohnt sich doch alles nicht. Ich denke, das erlebst du auch. Es gibt Momente, wo der Glaube quasi im Keller ist. Aber wenn ich dann bete, ich habe es gestern Abend erlebt, wenn ich Gott mein Herz ausschütte und sage, Vater, du siehst das jetzt, du kennst die Situation und ich bitte, hilf mir einfach jetzt. Dann ist es so, dass Gott einfach, ja, dass er kommt mit seinem Heiligen Geist und uns tröstet oder durch sein Wort tröstet. Man fängt vielleicht auch an zu weinen oder es kommt Freude ins Herz. Ich weiß, ist bei jedem anders. Oder du schlägst die Bibel auf und du liest zum Beispiel Jesaja 40, 31. Alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Ja, sie sind wie Adler, deren mächtige Schwingen wachsen und sie gehen und werden nicht müde und sie laufen, werden nicht erschöpft. Das macht Jesus, das macht der Heilige Geist. Und Jesus sagt, das zweite Problem, was ihr habt, ihr seid verkehrt. Das ist natürlich ein hartes Wort, aber es ist die Wahrheit. Ja, ihr seid verkehrt, eine verkehrte Generation. Und ich glaube nicht, dass er nur die Jünger da angesprochen hat. Er hat das zu allen Leuten da gesagt, die da standen. Alle, die das mitbekommen haben. Das ganze Dorf, die ganze Community, die sich da versammelt hatte. Er sagt, ihr seid verkehrt, ihr seid verdreht, ihr seid auf einem falschen Weg, sagt Jesus. Ihr seid nicht nur mit mir zu wenig verbunden, sondern ihr seid auch noch so viel mit anderen Dingen beschäftigt, die euch kaputt machen, die euch verschmutzen und die Beziehung zu Gott letztendlich unterbinden oder zerstören. Ihr lauft auf Wegen, die falsch sind. Und Jesus sagt zu diesen Leuten dort, zu seinen Jüngern, aber auch zu den Menschen, ihr müsst umkehren. Ihr müsst umkehren und ihr müsst von der, ich sag mal, verkehrten Richtung euch um 180 Grad drehen und in die richtige Richtung gehen. Und dazu haben wir das Wort Gottes. Ja, dazu haben wir das, was Jesus uns zeigt und sagt. Und ich möchte dir heute Morgen eine Frage stellen, eine persönliche Frage, die stelle ich mir auch, wirklich. Das, was ich hier sage, das sage ich genauso zu mir. Läufst du vielleicht schon sehr lange in eine falsche Richtung in deinem Leben? Frag doch mal den Heiligen Geist, frag doch mal Jesus, frag doch mal den Vater im Himmel. Läufst du vielleicht schon sehr lange in eine falsche Richtung? Oder wenn du Gott gar nicht kennst und heute Morgen sitzt und sagst, ja, Jesus, keine Ahnung, wer das ist, ich weiß nicht, Gott, keine Beziehung, dann möchte ich dir die Frage stellen, läufst du vielleicht in eine Richtung in deinem Leben, die falsch ist? Wenn ja, dann ändere das bitte. Nicht wegen mir oder weil ich das heute Morgen sage, sondern mach es, weil Jesus sagt, ich bin die Fülle und wenn du wirklich nach seinen Geboten lebst und wenn du sein Wort befolgst, wenn du eine Beziehung mit ihm beginnst und dein Leben ihm gibst, dann wird er alles neu machen, er wird dir helfen. Du wirst natürlich immer wieder Probleme haben. Das Leben ist kein Zuckerschlecken, auch als Christ nicht. Aber das Leben hat einfach eine ganz andere Qualität. Er sagt hier zu seinen Jüngern und zu den Umstehenden, Freunde, ihr habt eigentlich ein Verbindungsproblem. Ihr seid zu wenig verbunden und ihr seid noch zu sehr verbunden. Weil ihr habt nämlich Unglauben, das heißt, ihr seid nicht genug mit Gott verbunden und verkehrt sein bedeutet, ihr seid noch viel zu sehr mit der Welt verbunden. Und das trifft ja heute Morgen auf uns alle zu. Und ich, wie gesagt, stelle mich da genauso drunter. Meine Verbindung zu Jesus, meine Verbindung zu Gott könnte viel stärker sein. Und ich möchte dir Mut machen, dich mal zu fragen und ich frage mich auch, Gott, kann es sein, dass ich nicht genug mit dir verbunden bin? Und gibt es vielleicht Dinge, mit denen ich noch viel zu gut verbunden bin, aber die mich letztendlich von dir trennen oder die letztendlich zwischen uns beiden stehen? Wo sind Dinge in meinem Leben, wo ich festhalte? Wo sind Bereiche, wo ich keinen Bock habe, Veränderungen zu erleben? Ich kann es dir nicht sagen heute Morgen. Vielleicht bist du voll im Reinen und alles läuft bei dir. Alles super. Aber sei mutig und frag mal Gott, Jesus, ich bin mit dir verbunden, aber bin ich wirklich mit dir verbunden? Und wie tief bin ich mit dir verbunden? Und wo sind vielleicht Dinge in meinem Leben, die mich davon abhalten, noch tiefer und enger mit dir zu sein? Wenn du ihn fragst, wenn du den Heiligen Geist fragst, wird er dir auf jeden Fall eine Antwort geben. Oder das Wort Gottes wird zu dir sprechen oder wie auch immer. Jesus sagt ja, nochmal zurück, solche Geister können nur durch Gebet und Fasten ausgetrieben werden. Er nennt also hier zwei Dinge, Gebet und Fasten. Und wie gesagt, ihr erinnert euch daran. Jesus sagt, ihr seid ungläubig und verkehrt eine ganze Generation. Und die Lösung, die er hier sagt, in diesem Fall Gebet und Fasten. Und Gebet verbindet uns mit Gott. Du wirst mit Gott connected oder neu verbunden, in Verbindung gebracht. Gebet heißt, ich habe Zeit mit meinem himmlischen Papa. Ich darf mit ihm reden. Ich darf ihm mein Herz ausschütten. Ich darf ihm anbeten. Ich darf ihm Raum geben. Ich darf eine intime Beziehung mit ihm haben. Und je enger diese Beziehung ist, und ich wiederhole mich da jetzt, desto mehr Glauben und Vertrauen erlebe ich, weil ich sehe, Gott hat mich bis heute getragen. Er wird mich auch weitertragen. Und jede Angst und jeder Zweifel und dieser Unglaube gehen dann. Das heißt, Gebet verbindet uns mit Gott. Beim Gebet geht es darum, Zeit mit Gott zu verbringen. Gebet heißt nicht, ich möchte Dinge von Gott bekommen. Gott, bitte, gib mir doch Dinge, ich brauche so viel. Gebet heißt nicht, ich, mich, meiner, mir, Herr, segne uns vier. Gott segnet dich, wenn du ihn suchst. Aber Gebet heißt nicht in erster Linie, Herr, bitte, hilf mir hier, mach bitte das. Ja, ihr wisst, wie ich das meine. Gebet heißt, eine Herzensbeziehung zu haben. Dass du sagst, aber Papa, das darfst du sagen. Im Römer 8 lesen wir das zum Beispiel. Jesus sagt im Johannes 4, 24, Gottes Geist und die, die ihn anbeten wollen, müssen dabei von seinem Geist bestimmt und von Wahrheit erfüllt sein. Wie willst du von seinem Geist bestimmt sein, wenn du nicht mit ihm kommunizierst, mit ihm betest, mit ihm redest? Also zuerst musst du ihn natürlich kennenlernen, von neuem geboren werden. Und wie willst du, wenn du nicht von Wahrheit erfüllt bist, dann mit Jesus leben? Und das ist ja auch das, wenn wir Gott suchen. Er redet, er sagt, hey Andreas, das war nicht gut, was du da heute getan hast. Hey, du hast den Bruder, du hast die Schwester, du hast deine Frau, du hast dein Kind angeflaumt. Keine Ahnung, ich war dumm zu meinem Chef oder so oder irgendwas. Und der Heilige Geist erinnert uns und sagt, hey, das war nicht in Ordnung. Und dann geht man hin und entschuldigt sich. Oft fällt es schwer, oft dauert das vielleicht lange. Aber ich habe mir angewöhnt, wenn Gott mir was zeigt, dass ich das dann in Ordnung bringe. Verbunden sein heißt, eine Verbindung zu haben. Verstehst du? Es geht nicht darum, religiöse To-Dos abzuleisten. Es geht nicht darum, dass du kommst und sagst, ja, jetzt beten wir hier die ganze Woche, jeden Tag eine Stunde. Jetzt komme ich und bete und muss ja beten, weil Andreas oder irgendjemand das gesagt hat. Nein, Gebet ist nicht anstrengend. Es ist manchmal anstrengend, zum Gebet zu gehen, das weiß ich. Dann denkst du, nein, ich will eigentlich jetzt noch zu Saturn oder eigentlich muss ich jetzt noch, keine Ahnung, was anderes machen oder habe meine Arbeit oder meinen Nebenjob oder was auch immer. Aber ich sage dir, wenn du dann da bist und wenn du dann anfängst und vor allem, wenn deine Geschwister dabei sind, andere Leute, dann wird das richtig cool. Das ist dann manchmal richtig cool. Es gibt natürlich auch Momente, wo du denkst, oh nein, also heute ist es echt schwer irgendwie. Aber Gebet ist eigentlich nicht anstrengend, wenn wir es richtig verstanden haben. Ja, Gebet startet vielleicht für manche, für mich war das eigentlich nie so, vielleicht war es für dich so, als Disziplin. Aber du wirst merken, wenn du diszipliniert dranbleibst, wird das irgendwann zu einer richtig tollen Herzensgeschichte, Herzensbeziehung, zu einer Herzensangelegenheit. So, und während Gebet uns mit Gott verbindet, also connected, ne, sagen die jungen Leute, also connected heißt ja in Verbindung gebracht, trennt uns das Fasten von der Welt. Ja, sagst du Welt, was ist das denn für ein Wort? Soll ich nicht mehr in der Welt sein? Soll ich über dem Boden schweben? Keine Ahnung, was meinst du? Nein, Fasten trennt uns von der Welt in dem Sinne, dass du, dass du von allem Unnötigen, von allem Menschlichen, von allem, was mich hindert oder auch dich, tiefer in eine Beziehung zu Jesus zu kommen, zu dem himmlischen Papa zu kommen. Da hilft uns das Fasten ungemein. Ihr wisst, ja, bestehst du aus Körper, Geist und Seele. Unser Körper empfindet Schmerzen, Hunger, Lust, Begierde. Unsere Seele ist für Emotionen, Freude und Trauer da. Der Körper und die Seele verbinden uns mit uns selbst und mit anderen Menschen. Aber der Geist ist das Einzige, was sich mit Gott verbindet. Und der Geist ist eigentlich der Teil des Menschen, der uns wirklich mit Gott verbindet. Und es ist auch so, der Stärkste von den dreien dominiert die anderen. Ja? Dreimal darfst du raten, wie das funktioniert. Wenn zum Beispiel deine Emotionen am stärksten sind in deinem Leben, dann nimmt deine Seele keine Rücksicht auf deinen Körper und deinen Geist. Es gibt Menschen, die unter Depressionen leiden, und zwar schlimm, und da dominiert die Seele den Körper und den Geist so sehr, dass die Seele keine Rücksicht mehr nimmt auf den Körper und den Geist. Und wenn dein Körper dich dominiert, so wie es eigentlich bei jedem Menschen ist, der Jesus nicht hat und nicht kennt, dann ist es doch völlig egal, was du fühlst. Dann machst du, was du möchtest. Du wirst einfach tun, was dir gerade, ich sag mal, über die Nase läuft, wo du Bock drauf hast. Ohne Rücksicht darauf, wie du dich nachhinein fühlst oder wie sich der andere fühlst. Du isst, was du isst, du trinkst, was du trinkst, du schläfst mit wem du willst, Hauptsache es macht dir Spaß. Egal, was später kommt. Aber wenn der Heilige Geist in seinem Leben ist, wenn der Geist Gottes am Steuer sitzt, sage ich mal, dann ist es so, dass nicht mehr der Körper und die Seele dich dominiert, sondern der Geist Gottes dominiert dich dann. Der Geist Gottes steuert dann dein Leben. Und es ist ganz einfach oder simpel, um das mit einem Satz auszudrücken. Durch das Gebet wird dein Geist gestärkt, ja, und durch das Fasten wird Seele und Körper geschwächt. Habe ich das sogar aufgeschrieben, ja. Nochmal, durch das Gebet wird dein Geist gestärkt und durch das Fasten wird Seele und Körper geschwächt. Das heißt jetzt nicht, dass du, ja, das hört sich jetzt ein bisschen krass an, ne? Du sollst jetzt nicht irgendwie da rumkriechen und sagen, ich habe jetzt gefasst oder faste und jetzt habe ich keine Kraft mehr aufzustehen und den Schlüssel in die Hand zu nehmen und die Tür zu öffnen. Das meine ich nicht damit. Sondern der Geist soll stark sein in deinem Leben und nicht die Seele und der Körper. Weil wenn der Geist stark ist, dann geht es deiner Seele und deinem Körper auch super. Das garantiere ich dir, weil das sagt Gott ganz klar in seinem Wort. Und in der Zeit des Fastens und Betens ist es so, der Geist wird einfach stärker. Es ist wie ein Heißluftballon, ja? Du kennst ja diese Heißluftballons und stell dir vor, das ist jetzt der Geist, ja? Und du machst immer mehr Feuer, immer mehr Dampf, dann wird dieser Ballon immer größer. Dann wird immer größer. Und was passiert dann? Dieser Ballon zieht dich nach oben. Der Geist zieht dich nach oben. Und dieser Ballon verdrängt auch die Luft um sich herum. Das heißt, der Geist verdrängt dann einfach diese Lust, diese Begierde, die in mir drin ist. Er verdrängt dieses Fleisch, ich will eigentlich gar nicht beten und ich habe eigentlich Bock, hier Leuten eins reinzuwürgen und zu lügen und keine Ahnung was alles. Aber unsere körperlichen und seelischen Begierden werden dann weniger. Letztendlich brauchen wir dann auch den Heiligen Geist, das wäre ein anderes Thema. Aber der Heilige Geist ist der Einzige, der dir hilft, darüber zu stehen, aber es wäre eine andere Predigt. Du hast einfach mehr Hunger nach Gott. Und wenn der Geist am stärksten ist, passieren Dinge in deinem Leben, in meinem Leben. Und zum Schluss, ganz kurz jetzt, möchte ich nochmal praktische Punkte aufführen, wie wir das machen wollen jetzt. Wie soll man sich darauf vorbereiten? Vielleicht hast du noch nie gefastet, vielleicht sagst du, ich habe schon so oft gefastet. Ich habe sogar schon 40 Tage mal gefastet, ich bin so ein alter Fastenhase. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also ich möchte euch keinen Druck auferlegen, ne? Also ganz cool bleiben. Das Erste ist, für dich und für mich ist das wichtig. Also das machst du für dich. Formuliere konkrete Erwartungen. Ja, bereite dich darauf vor, auf diese Gebets- und Fastenzeit. Erkläre dich abhängig von Gott. Sag Gott, ah, das mache ich schon mit links, ey, kein Problem, ich faste jetzt mal eine Woche. Cool. Du wirst sehen, dass du noch nach 3 Stunden keine Lust mehr hast und sagst, ich habe Hunger, ich kann nicht mehr, ich muss das essen. Erkläre dich abhängig von Gott. Bitte Gott um Vergebung und räum Dinge aus deinem Leben, die vielleicht da sind. Es bringt nichts, wenn du in Sünde lebst und, ja, ihr wisst, wie ich das meine, wenn du bewusst, keine Ahnung, in was ganz Schweren lebst und sagst, ich komme jetzt zur Gebets- und Fastenzeit, mal sehen, wie das läuft. Das wird nicht funktionieren. Vergiss es. Fokussiere dich neu auf die Ewigkeit. Bitte Gott um seine Gegenwart in deinem Leben und formuliere spezifisch diese Nöte, die du hast in deinem Leben. Schreib sie dir auf einen Zettel oder in dein Smartphone. Na? Das Zweite ist, entscheide, was für eine Art von Fasten du tun willst. Und das Dritte ist, ganz wichtig, das ist das Wichtigste überhaupt, mach es zu einer Herzenssache, nicht zu einer Essenssache. Erstens, jetzt will ich da nochmal reingehen. Kommt da noch was? Nee, kommt nichts mehr. Erstens, formuliere konkrete Erwartungen. Also, nimm dir einen Zettel, nimm dir einen Stift, schreib dir 4 Punkte auf. Was für Punkte? Schreib dir 4 Dinge auf, die dir in deinem Leben ganz wichtig sind im Moment. Wo du einen Durchbruch brauchst, wo du Heilung brauchst, wo deine Frau, wo es dir vielleicht nicht gut geht, wo vielleicht deine Mutter, dein Vater, egal was du hast, was es ist, schreib dir die 4 Dinge auf, die dir wichtig sind. Und wenn du sagst, Jesus, ich möchte dich mehr erleben, ich möchte einen Durchbruch erleben. Wie gesagt, vielleicht brauchst du Versorgung, vielleicht brauchst du neue Arbeit, vielleicht brauchst du Heilung, egal was. Sag, Jesus, ich schreibe mir das konkret auf und dann bete ich 14 Tage. Und dann will ich dir für das Unmögliche glauben, Gott. Und dann nimm diesen Zettel mit, wenn du ins Gebetstreffen kommst oder wenn du zu Hause bist. Und selbst wenn du es nicht schaffst, hierher zu kommen, dann nimm diesen Zettel und krall dich da dran und sag, ja, ich will dafür beten, ich will dafür fasten und ich will einen Durchbruch erleben. Das zweite ist, entscheide, was für eine Art Fasten du tun willst. Oh, jetzt wird es interessant. Darf ich mal fragen, wer von euch schon mal gefastet hat? Okay, wow. Die anderen sind genauso Heroes. Also nicht nur die, die jetzt die Hand gehoben haben, ihr seid alle Helden. In der Bibel gibt es verschiedene Arten des Fastens. Es gibt ein biblisches Fasten, das heißt, übersetzt ein komplettes Fasten. Das heißt, dass du nur Flüssigkeit zu dir nimmst, also nur trinkst. Es gibt auch Leute in der Bibel, die haben 3 Tage lang nichts gegessen und nichts getrunken, aber das ist extrem gefährlich, sollte man nicht nachmachen, außer Gott legt dir das aufs Herz. Ja? Also biblisches Fasten heißt, du trinkst nur. Und wenn du das vorhast, möchte ich dir sagen, gehe bitte vorher zu deinem Arzt, informiere dich, vor allem wenn du schon älter bist, wenn du Medikamente nimmst, wenn du krank bist, wenn du einen anstrengenden Job hast, wenn du irgendwelche chronischen Erkrankungen hast, wenn du Medikamente nimmst, frag bitte deinen Arzt. Sag nicht, Andreas hat da irgendwas erzählt am Sonntag und jetzt faste ich 3 Wochen. Ey. Ich esse nichts mehr, ich trinke nichts mehr und dann kriege ich dann nach 3 Tagen Anruf oder die Polizei kommt vorbei oder was auch immer und die sagen, Sie müssen jetzt mitkommen. Ne? Also, ich möchte dir sagen, sei bitte vorsichtig, aber du brauchst keine Angst haben. Ich mache es immer so, wenn ich faste, dass ich dann Wasser trinke und wenn ich arbeite, ich habe meistens immer dann auch gearbeitet, wenn ich gefastet habe, habe ich dann einfach auch Säfte getrunken, mit Wasser gemischt. Ich habe manchmal auch angefangen, dann Kakao zu trinken. Ne? Also, ich denke gerade an Yannick, ne? Kakao oder so sagt er immer. Also Kakao. Ja, oder Brühe. Kann man machen. Ja, da hast du wenigstens ein bisschen Power, ein bisschen Kalorien. Das kannst du machen. Und ich sage dir, ich muss eigentlich jetzt hier abschließen gleich, weil die Zeit läuft. Ich sage dir, wenn du damit anfängst, ja, da komme ich ja gleich zu wegen der Herzenssache, wenn du anfängst zu fasten, ist es so, es fällt am einfachsten, wenn du es dir in deinem Herzen vornimmst und du sagst, Jesus, das mache ich jetzt für dich. Ich mache es für meine Mama, ich mache es für meinen Ehepartner, ich mache es dafür, weil ich chronisch krank bin oder weil ich mache das für dich. Wenn du das in deinem Herzen dir vornimmst, ist es was ganz anderes, als wenn du sagst, ich mache das jetzt einfach, weil es gesagt worden ist, weil es von mir verlangt wird. Das ist schwierig dann, ja? Und wenn ich das so gemacht habe, eine Not hatte oder eine Not in der Gemeinde gesehen habe, in meinem Leben oder in der Gemeinde, dann war es ganz einfach. Dann war der erste Tag natürlich hart, aber ich sage dir, ich garantiere dir, ab dem 2. Tag wird es einfach. Am 3. Tag sagst du, also bei mir ist es so, ja, ich lüge jetzt nicht. Am 3. Tag sagst du, warum muss man eigentlich was essen? Es läuft doch so, alles super. Ich trinke und mir geht's prächtig, weil du wirst wacher im Geist. Du brauchst gar nicht so viel Schlaf, du kannst schneller denken, du kannst klarer denken. Es ist auch so bei mir, vielleicht ist es bei dir genauso, ich kann ja nur von mir reden. Du liest das Wort Gottes, auf einmal spricht es ganz anders zu dir, wie so ein Boah, Hammer. Oder du liest oder betest und auf einmal denkst du, als wenn der Heilige Geist sagt, hey, das und das und das. Und meistens ist es Ermutigung, ja? Also das habe ich schon erlebt. Ich habe es aber erlebt, dass ich am 3. Tag, weil ich voll gearbeitet habe, auf dem Zahnfleisch ging und dachte, ich mache es trotzdem weiter. Und am 4. Tag und 5. Tag wurde es besser. Okay. Also, komplettes Fasten, nur trinken, aber vorher den Arzt fragen, ja? Und dann könnt ihr Säfte trinken, Brühe zu euch nehmen von mir aus abends, Kakao trinken, aber nicht zu viel Nahrungsdinger auf sich nehmen, weil je mehr du an Kalorien zu dir nimmst, desto mehr belastet das dein Körper, dann will er nämlich wieder mehr haben. Du hast dann wieder mehr Hunger auf Burger, mehr Hunger auf Brot, auf Pommes, was auch immer. Wenn du dann Kakao trinkst und so weiter oder Brühe trinkst, so habe ich das erlebt. Was wollte ich noch sagen, was wichtig ist? Oh, sorry, jetzt habe ich den Faden gerade verloren. Irgendwas wollte ich noch sagen zu dem Thema. Okay. Genau, das Wichtigste ist, wenn man länger fastet, das habe ich ein paar Mal schon gemacht, dass man Feuer sollte man Feuer abführen. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich habe das nicht gemacht. Wenn du nicht abführst und dann eine Woche fastest und dann nach einer Woche wieder anfängst mit Brühe, mit Banane, mit Äpfeln und Joghurt und dann was Festen, dann merkst du erst, was in deinem, was für ein Stein in deinem Innern drin ist. Versteht ihr, was ich meine? Du musst, wenn du länger fastest, unbedingt Feuer abführen. Das ist ganz wichtig. Wie das genau geht, will ich jetzt nicht sagen, könnt ihr zu mir kommen oder... Nein, da könnt ihr die Leute fragen, die sich gemeldet haben. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. So, das nächste ist das Danielfasten. Zum Schluss jetzt, wirklich, ich will das jetzt über die Bühne bringen. Es gibt das Danielfasten im Alten Testament. Das heißt, dass du nur Obst und Gemüse zu dir nimmst und natürlich auch was trinkst. Aber du verzichtest auf Süßigkeiten. Du isst keinen Burger, keine Pommes, keine Pizza. Du isst also nur gesunde Sachen, die eigentlich gar nicht schmecken. Ne? Also ich würde sagen, bevor ich nur Gemüse und Obst esse, ja, trinke ich lieber nur, weil Gemüse, Obst und Wasser, das ist ja schrecklich, habe ich mal gemacht, dann lieber nur trinken, ey, bloß, das vergiss mal. Aber das kannst du gerne tun, wenn dir das Spaß macht, ne? Probier es aus. Du kannst auch nur eine Mahlzeit fasten, wenn du vielleicht schon, ja, krank, du bist vielleicht krank oder du bist älter, du bist schwach, du sagst, ich muss Medikamente nehmen, die schlagen mir voll auf den Magen, ich muss, keine Ahnung, was du nehmen musst. Dann kannst du sagen, ich faste nur eine Mahlzeit, vielleicht das Frühstück, vielleicht das Mittag, Abendessen. Ja, es gibt verschiedene Dinge. Und ich will dich ermutigen, dass du darüber nachdenkst. Das dritte und der wichtigste Punkt jetzt, mach es zu einer Herzenssache. Es ist leichter, wenn du es dir vorher im Herzen vornimmst. Ich will dich suchen, Herr. Ich will mich nach dir ausstrecken. Und wenn sich dein Herz und dein Kopf dafür entscheidet, diesen Weg zu gehen, achte nicht unbedingt auf deinen Körper, weil wenn du anfängst zu fasten und du achtest auf deinen Körper, das dauert einen Moment, dann sagt dein Körper nach 4 Stunden, ich bin am Verhungern, gib mir was zu essen, ich kann nicht mehr. Verstehst du, was ich meine? Wenn du auf deinen Körper achtest, dann schreit dein Körper nach 4 Stunden, ich will was essen, ich verhungere, ich sterbe gerade. Aber ich sage dir, der Körper fängt erst nach 40 Tagen an, Körperzellen zu vernichten. Deswegen beten auch, gibt es auch viele Beispiele, auch in der Bibel, Jesus, Mose, andere, die 40 Tage gefastet haben. Und ich kenne persönlich, Rosi kennt jemanden, also wir kennen auch Leute, ich habe es selber noch nicht gemacht. Ich glaube, 21 Tage war das längste bei mir oder 20 Tage. Ich habe 40 Tage noch nie gefastet, aber ich kenne persönlich Leute, die es getan haben. Im Internet steht sogar, eine Fastenkur wird üblicherweise über einen kurzen Zeitraum hinweg durchgeführt, wobei gesunde Erwachsene bis zu 3 Wochen lang fasten können, sagt das Internet. Anfänger wird empfohlen, nicht länger als eine Woche zu fasten. Gib mal ein, so nur spaßeshalber, durch Fastenkur gesund geworden. Wir wollen jetzt keine Fastenkur machen, ja? Aber allein das Thema Heilfasten. Ja, es gibt Hinweise, dass Leute, wenn sie fasten, dass rheumatische, chronische Erkrankung bis zu einem Jahr, zum Beispiel Arthritis oder rheumaverwandte Krankheiten, Fibromyalgie und wie die heißen, dass sie bis zu einem Jahr weg waren. Es ist wirklich so, eine Studie gibt es darüber. Wisst ihr, wir wollen dann in diesen beiden Wochen, es geht in diesen beiden Wochen nicht ums Fasten und ums Hungern, darum, dass wir Gott mit unseren Herzen suchen. Was dort oben auch steht. Joel 2, ja? Da sagt er, denn auch jetzt noch spricht der Herr, kehrt um zu mir von ganzem Herzen mit Fasten und Weinen und Klagen. Zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider und kehrt um zu dem Herrn, euren Gott, denn er ist gnädig und barmherzig und langmütig und von großer Gnade und das Übel reut ihn. Jesus interessiert es nicht, wie viele Gebetsveranstaltungen du besuchst. Interessiert ihn auch nicht, wie viel du isst oder nicht isst, sondern er interessiert sich an dein Herz. Er möchte dein Herz. Er möchte dein Leben. Er möchte mit dir unterwegs sein. Und wenn du diese Woche fastest oder wenn du nur einen Tag fastest oder nur eine Mahlzeit fastest, dann kommt es Gott auf dein Herz drauf an. Ja? Und es geht nicht darum, dass wir hungern und 2 Kilo verlieren und sagen, hey, jetzt habe ich gefastet. Weil ihr wisst ja, Fasten oder Gebet ohne Fasten ist Diät. Also wenn du fastest, solltest du auch Zeit nehmen fürs Gebet. Gott geht es um dein Herz. Und das ist jetzt mein letzter Satz hier. Gott geht es um dein Herz. Und wir glauben ganz fest, und ich glaube ganz fest, das erleben andere Gemeinden, haben das erlebt und erleben das, dass Beziehungen wiederhergestellt werden, dass Familien wieder zusammengeführt werden, dass Ehen wiederhergestellt werden, dass Menschen gesund werden, dass Menschen in Dienste hineinkommen, dass Menschen hierher kommen und sagen, ich brauche Jesus. Ich brauche Jesus, ich muss gerettet werden. Ich habe verstanden, was Jesus für mich getan hat. Wir wollen Gott für das Unmögliche bitten und wir wollen Gott für das Unmögliche glauben. Amen. So, ich habe hier eine schicke Liste, die lege ich gleich vorne ins Foyer. Also die erste Woche und die zweite Woche, ich will das nur erklären. Da dürft ihr euch eintragen mit einfach mit eurem Namen, wenn ihr wollt, auch nur Vorname reicht. Dann könnt ihr ankreuzen Gebet in der Mitte und rechts Gebet und Fasten. Das ist keine Kontrolle für mich oder für irgendjemanden hier aus der Gemeinde, sondern es ist eine Hilfe für mich und auch für dich. Weil ich habe gedacht, wenn das in Ordnung ist, würde ich diese Liste nachher abfotografieren und einfach in die Gemeinde-Info-Chat-Gruppe reinsetzen vielleicht. Vielleicht auch nicht. Aber es ist eine Hilfe, wenn man sich hier einträgt. Ja? Also wenn du möchtest, mitmachen möchtest, trag deinen Namen ein, trag ein, mach ein Kreuz, du willst beten. Und wenn du sogar fasten willst, mach ein Kreuz bei Gebet und Fasten. Und ob du hier abends herkommst zur Veranstaltung, das ist völlig, also mir ist wichtig, dass du betest zu Hause. Mir ist wichtig, dass du betest und fastest, wo du bist. Ob das jetzt hier ist oder zu Hause, auf der Arbeit, im Auto, wenn du unterwegs bist auf Montage, völlig wurscht. Hauptsache, du machst es. Ja, das ist ganz wichtig. Okay, vielleicht könnt ihr ein bisschen Musik im Hintergrund spielen, ganz leise. Ich möchte mal beten. Ja, Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir auch, dass du hier bist durch deinen Heiligen Geist. Ich danke dir für jeden Gast, auch in unserer Mitte, für jeden, der heute Morgen auch das erste Mal hier ist. Und auch wenn das vielleicht ein schwieriges Thema ist für manche und die sagen, oh Mann, das ist ja heftig, das schaffe ich ja nie zu fasten, hat das nie getan, möchte ich dich bitten, dass du meine Geschwister ermutigst, zu sagen, yes, ich mach das, ich will das probieren. Ich, mit deiner Kraft, mit deiner Hilfe will ich es tun, Herr. Und ich bitte dich, dass du Menschen, die heute Morgen hier sind und die nicht kennen, Jesus, dass du gerade jetzt das Herz berührst von demjenigen oder derjenigen. Und ich möchte dich bitten, Herr, ja, dass du Menschen zu dir ziehst, Herr. Und dass du einfach Wunder tust, Herr. Ich danke dir, dass wir Wunder erleben werden hier in dieser Zeit, danach, davor, währenddessen. Ich weiß, dass du einen Durchbruch schenken willst in jedem Leben, der hier sitzt, Herr. Ich weiß, dass wir Durchbrüche brauchen in unserem Leben. Ich weiß, wir brauchen viel mehr von dir, Herr Jesus. Ich bitte, dass du uns das aufs Herz legst, Herr. Und dass wir umkehren zu dir, Herr Jesus. Und dass wir deine Wunder sehen werden, Herr. Ich danke dir dafür und segne meine Geschwister. Und ich bin begeistert, Herr, zu hören von dem, was wir erleben werden. Amen.